Kapitel 3: Urteilen und Entscheiden. Menschen sind grundsätzlich motiviert, möglichst korrekte Urteile und Entscheidungen zu treffen, in Klammern Wahrheitsmotivation. Diese Grundeinstellung hat evolutionäre Wurzeln, da das Überleben des Menschen in einer herausfordernden Umwelt nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht ein Meister darin geworden wäre, seine Urteils- und Entscheidungsprozesse zu optimieren und den Gegebenheiten der Umwelt anzupassen. Grundsätzlich ist es in allen Bereichen wichtig, bei Entscheidungen Fehler gering zu halten oder ganz zu vermeiden. Dies gilt sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen, Organisationen und ganze Gesellschaften. Natürlich gelingt es nicht immer optimal zu urteilen und zu entscheiden. Die psychologische Forschung hat zahlreiche Prozesse und Effekte aufgedeckt, die die menschliche Urteilskraft zumindest in bestimmten Situationen in Frage stellen. Fehlerhaftes Denken kann tragische Folgen haben. Aber wie kommen durchschnittliche Einzelpersonen, Politiker und Politikerinnen oder Führungskräfte in der Wirtschaft zu ihren Urteilen bzw. Entscheidungen und durch welche Faktoren werden diese positiv oder negativ beeinflusst? Wie entscheidet ein Individuum darüber, ob es sein Geld lieber in Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren anlegt, ob es bei Schmerzen ärztlichen Rat einholt oder nicht, oder ob es Psychologie oder Betriebswirtschaft studieren soll? Das folgende Kapitel betrachtet diese Fragen aus sozialpsychologischer Perspektive. Abschnitt 3.1: Urteilsheuristiken. Menschen treffen nicht nur triviale, sondern auch wichtige Entscheidungen oft spontan oder intuitiv. Sie weisen dabei inneren und äußeren Wahrnehmungen Bedeutungen zu, wobei diese Bedeutungszuweisungen häufig einfachen Daumenregeln oder Heuristiken, in Klammern Strategien, bei der Lösung eines Problems folgen, um den kognitiven Aufwand für die entscheidungsrelevante Informationsverarbeitung zu reduzieren. Oft sind Urteilsprobleme so komplex, dass der Algorithmus, in Klammern mehrstufige Handlungsvorschrift zur Problemlösung, der zur korrekten Lösung führt, nicht im Kopf zu berechnen ist. In einem solchen Fall muss sich der Mensch auf Heuristiken verlassen können. Definition: Urteilsheuristiken sind Daumenregeln, mit denen man komplexe Entscheidungsprobleme möglichst schnell und einfach zu lösen versucht. Definition Ende. Die Mindestanforderung an eine Heuristik ist, dass sie zu Urteilen führt, die besser sind, als wenn man einfach auf das Zufallsprinzip zurückgegriffen hätte. In Klammern zum Beispiel, wenn man eine Münze geworfen hätte, sei es in Gedanken oder tatsächlich in Realität. Die besten Heuristiken liefern Urteile, die beinahe so gut oder manchmal sogar noch besser sind als die Resultate der Algorithmen. Eine Heuristik benötigt nur wenige Informationen, um angewendet werden zu können. Oft genügt sogar nur eine einzige Information. Damit führen Heuristiken schnell zu einem Ergebnis. Mit anderen Worten, Heuristiken sind fast and frugal, das heißt sparsam und schnell. Kahneman und Frederick beschreiben diese Art des Denkens als einen Austauschvorgang, in Klammern Attribute Substitution. Wenn ein Urteilsproblem zu kompliziert ist, löst das heuristische Denksystem stattdessen ein ähnliches, aber einfacheres Problem. Abschnitt 3.1.1: Individuelle Urteile. Auch im sozialen Kontext urteilen und entscheiden Menschen oft mit Hilfe von Heuristiken. Wenn wir uns selbst eine Meinung bilden und uns fragen, was wir glauben oder tun sollen, verlassen wir uns oft auf einzelne Experten oder das soziale Einverständnis, in Klammern das Urteil der Mehrheit. Experten sind sozusagen die Vermittler zwischen uns und dem gesicherten Wissen. Müssten wir uns dieses Wissen selbst erarbeiten, in Klammern, sofern wir dies überhaupt könnten, so würden wir viel Zeit verlieren. Menschen mit Expertise haben hier quasi die Rolle eines Trichters, durch den uns Informationen in aufbereiteter und verdichteter Form zulaufen. Da wir dadurch zu Wissen gelangen, hat das Vertrauen in Experten also eine rationale Grundlage. Gleichermaßen ist aber auch klar, dass dieses Vertrauen Grenzen haben muss. Es kann immer sein, dass auch Experten inkompetent sind oder dass ihr Urteil durch Selbstinteresse beeinflusst wurde. Eine interessante Studie des Wall Street Journals illustriert dies auf beeindruckende Weise. Studie: Der Wall Street Contest. Experten gegen Dartwürfe. Metcalf und Malkiel, in Klammern 1994, untersuchten die Frage, ob Aktienexperten bessere Anlageentscheidungen treffen als Laien. Als Aktienexperten befragten sie Wall Street Analysten um Aktientipps. Das heißt, diese schlugen eine Liste von Aktien vor, die ihrer Meinung nach in naher Zukunft steigen würden. Diese Vorschläge wurden dann mit der Kontrollgruppe der Nicht-Experten verglichen. Diese basierte auf zufällig durchgeführten Dartwürfen. Nach einer Dauer von ca. 2 Jahren zeigte sich, dass sich die Aktientipps der Experten nicht besser, sondern häufig sogar schlechter entwickelten als die per Dartwurf ausgewählten Aktientitel. Vielleicht sollten die Experten also lieber Dart spielen. Studie Ende. Abschnitt 3.1.2 Urteile der Masse. Der Verlass auf das kollektive, in Klammern gemeinschaftliche, Urteil wird oft als Konformität oder Massenpsychologie abgetan. In der Tat muss vor blindem Vertrauen auf die Richtigkeit des Mehrheitsurteils gewarnt werden. Trotzdem kann die Bereitschaft, des anderen gleich zu tun, in vielen Situationen hilfreich sein. Dieser positive Effekt des sich Anschließens ist in den letzten Jahren unter dem Begriff Weisheit der Menge, in Klammern Vergleiche von Surowiecki, 2004, populär geworden. Der empirische Effekt selbst, beziehungsweise seine mathematische Basis, ist jedoch älter als die entsprechenden experimentellen Befunde der Sozialpsychologie. Bereits Sir Francis Galton, der berühmte Cousin Darwins und Begründer der modernen Regressionsstatistik, sammelte nämlich im Jahr 1907 folgende Daten auf einem Viehmarkt. Ein Ochse wurde gewogen und jeder Händler schätzte sein Gewicht. Die Schätzwerte waren zwar recht unterschiedlich, aber der Mittelwert aller Schätzungen lag nur um 9 Pfund daneben. Nicht umsonst wird beispielsweise auch der Publikumsjoker in der Sendung »Wer wird Millionär?« eingesetzt. Messtheoretisch ausgedrückt ist jede individuelle Schätzung ein Messwert, der sich als Summe des Warenwertes und eines zufallsverteilten Messfehlers darstellen lässt. Die Mittelung vieler unabhängiger Messungen führt zur wechselseitigen Ausschaltung von Über- und Unterschätzungen. Was bleibt, ist ein fast fehlerfreies Ergebnis. Dem Schätzer, der dies weiß, kann der Mittelwert einer Gruppe von Urteilen, also als Heuristik, dienen. Selbstverständlich können bei einer Entscheidung sowohl Experten- als auch Gruppenurteile berücksichtigt bzw. beide miteinander kombiniert werden. Viele Menschen, die unter mysteriösen Beschwerden leiden, tun gut daran, die Meinungen mehrerer Ärzte einzuholen. In diesem Beispiel ist das heuristische Resultat allerdings kein Mittelwert, sondern das Urteil der Mehrheit. Bei Schätzungen physischer Eigenschaften, in Klammern zum Beispiel dem Gewicht oder der Größe eines Gegenstands, scheint die Strategie, soziale Heuristiken zu nutzen, recht unproblematisch zu sein. Hier wird jedoch mitunter in Frage gestellt, ob der zur Heuristik greifende Mensch hinreichend autonom sei. Dies bleibt ein Spannungsfeld, da es in unserer Gesellschaft ein gewisses moralisches Mandat ist, eine eigene Meinung zu pflegen und zu artikulieren. Auch wenn es hierfür gute Gründe gibt, kann es zu Urteilen und Entscheidungen führen, die weniger gut sind als diejenigen der Gruppe. Ein zweites Problem stellt sich ein, wenn die Nachahmungsheuristik zu Versorgungsengpässen führt. Nehmen wir beispielsweise an, 100 Personen müssten sich entscheiden, ob sie lieber in den Biergarten oder den Weinkeller gehen wollen. Haben die beiden ersten Personen eine Neigung zum Bier und alle anderen orientieren sich an deren Meinung, so wird es ein Gedränge im Biergarten geben, während der Winzer sozusagen auf dem Trockenen sitzt. Die Nachahmungsheuristik kann also zu kaskadenhaften Verhalten und somit zu Koordinationsverlusten führen. Abschnitt 3.2 Verzerrungen im Entscheidungsprozess. Heuristiken tragen dazu bei, dass wir wichtige Ereignisse korrekt identifizieren, situationsrelevantes Wissen sammeln und kognitiv aktivieren und schließlich, dass wir mögliche Handlungsalternativen ausloten, um uns letztlich auf eine bestimmte Situation adäquat einstellen zu können. Obwohl wir durch die Verwendung von Heuristiken schnelle und meist adäquate Entscheidungen treffen können, führen Heuristiken auch häufig zu systematischen Entscheidungsfehlern. Im Folgenden werden die wichtigsten kognitiven, in Klammern gedanklichen, und motivationalen Fehler bei Entscheidungen kurz erläutert. Abschnitt 3.2.1 Ankerheuristik, in Klammern Anchoring and Adjustment. Menschen tendieren dazu, neue, entscheidungsrelevante Informationen auf Grundlage ihres bereits bestehenden, relevanten Vorwissens zu interpretieren. Mit anderen Worten, bereits bestehende Hypothesen über einen bestimmten Sachverhalt oder entsprechende Daten dazu lenken und leiten die weitere Informationsverarbeitung. Definition: Die Ankerheuristik besagt, dass Urteile in relativer Abhängigkeit von einem situationalen und informationalen Bezugsrahmen getroffen werden. Definition Ende. In ihrem einflussreichen Buch zur Psychologie des Urteilens und Entscheidens erklärten Hasty und Dawes die Ankerheuristik zum Prototyp des intuitiven Denkens, in Klammern im Gegensatz zum analytischen Denken. Viele weitere Heuristiken können als spezielle Ausformungen der Ankerheuristik begriffen werden. Eine Expertenmeinung oder der gemittelte Entscheidungswert der Menge kann als Anker dienen, an dem sich das endgültige Urteil des Einzelnen orientiert. In den obigen Beispielen führen Anker zu treffenden Urteilen. Was passiert aber, wenn der Anker falsch ist? Will man zum Beispiel das Todesjahr Napoleons schätzen, so könnte man zunächst das Jahr 1815 als Anker festlegen. Hier fand die Schlacht von Waterloo statt. Napoleon starb nach und nicht vor oder während dieser Schlacht. Die gedankliche Justierung des Jahres in die Zukunft ist ein psychologischer Prozess, der als Teil des Ankerns selbst betrachtet wird. Das typische empirische Resultat ist, dass diese Justierung ungenügend ist. Die urteilende Person wählt so zwar eine Jahreszahl nach 1815 für den Tod Napoleons, entfernt sich dabei aber wahrscheinlich nicht weit genug von ihrem Anhaltspunkt. In Klammern, Napoleon starb 1821. Die Schätzung könnte also auf das Jahr 1817 fallen. Es ist nicht klar, was die urteilenden Personen in diesem Fall tun sollten. Eine vollständige Verwerfung des Ankers ist problematisch, denn immerhin diente er dazu, das Urteil in die Nähe des wahren Wertes zu bringen. Auch ist eine allgemeine Aufforderung, einfach mal mehr dazu zu rechnen, wenig hilfreich, da die urteilende Person nicht wissen kann, um wie viel sie mit ihrer eigenen Schätzung zurückbleibt. In Klammern siehe hierzu Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Die Demonstration, dass ein Anker das Urteil fehlleitet, ist wesentlich eindeutiger, wenn der Anker selbst vollständig und ohne Zweifel irrelevant ist. Studie: Experimente zur Ankerheuristik. In einem klassischen Experiment, in Klammern Vergleiche 1974, baten Tversky und Kahnemann ihre Versuchspersonen zu schätzen, wie hoch der Prozentsatz afrikanischer Staaten in der UNO sei. Vor der Schätzung drehten sie ein Glücksrad mit Prozentzahlen. Den Versuchspersonen war klar, dass sowohl sehr hohe als auch sehr niedrige Zahlen unrealistisch waren. Dennoch zeigte sich, dass ihre eigenen Schätzungen mit diesen verworfenen Ankerzahlen des Glücksrads in Zusammenhang standen. In einem ähnlichen Experiment, in Klammern Vergleiche 1990, ließen Russo und Shoemaker ihre Untersuchungsteilnehmer und Teilnehmerinnen deren eigene Telefonnummer aufschreiben. Im Anschluss daran sollten sie beurteilen, in welchem Jahr der historische afrikanische Feldherr Hannibal die Alpen in Richtung Rom überquert hatte. Es zeigte sich, dass die geschätzte Jahreszahl hoch mit der eigenen, zuvor aufgeschriebenen Telefonnummer korrelierte. Stefan und Kiel zeigten im Jahr 2000, dass Ankereffekte auch weitreichende Folgen haben können. Sie ließen Finanzexperten die kursmäßige Entwicklung des englischen Pfunds, einer Unze Gold sowie des amerikanischen Leitaktienindexes Dow Jones vorhersagen. In Klammern siehe auch Wiswede aus dem Jahre 2000. Bevor die Versuchsteilnehmer ihre Schätzungen abgaben, wurden ihnen durch eine zweite, irrelevante Aufgabe entweder niedrige, in Klammern zum Beispiel 40, oder hohe Zahlen, in Klammern zum Beispiel 160, zugespielt. Es zeigte sich, dass Personen in der Bedingung mit hohen Zahlen, in Klammern hoher Anker, auch höhere Werte für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Kennzahlen angaben als Personen, denen zuvor niedrige Zahlen zugespielt wurden. Studie Ende. Selbst von Experten werden also Anker trotz ihrer offensichtlichen Irrelevanz nicht unbedingt ignoriert, was natürlich Nachteile bringt. Das auf wahrnehmungspsychologischen Prozessen beruhende heuristische Denken grenzt sich damit vom Algorithmus ab, bei dem alle Faktoren, die für den Entscheidungsprozess unwesentlich sind, auch nicht beachtet werden. Ist innerhalb des heuristischen Denkens der Anker erst einmal wahrgenommen, dann ist es schwierig, seinen Einfluss beim Urteilen zu meiden. Stellen Sie sich etwa vor, Sie sind auf Wohnungssuche und eine Freundin nennt Ihnen die durchschnittlichen Mietpreise in der Stadt. Sobald diese die Mietpreise genannt hat, auch wenn Sie selbst woanders wohnen und es oft enorme Städteunterschiede hinsichtlich der Mietpreise gibt, werden Sie deren Preisvorstellungen bei Ihrer Beurteilung vermutlich nicht völlig ausblenden können. Sofern Ihre Freundin von einer niedrigen Miete ausgegangen ist, werden Sie also die Angebote hier eher als überteuert und unbrauchbar empfinden. Für die Praxis: Der Ankereffekt als Instrument sozialer Beeinflussung. Vom Anker zur Gehaltserhöhung. Man kann Ankereffekte auch zur Beeinflussung von Menschen nutzen. Geschickte Verhandlungspartner wissen, dass frühe, extreme Forderungen zwar verworfen werden, aber dennoch den Verlauf des Justierens beherrschen. Wer beispielsweise eine 10%ige Gehaltserhöhung fordert, bekommt vielleicht am Ende nur 4%. Aber er bekäme nur 2%, wenn die erste Forderung 6% gewesen wäre. In diesem Fall bestimmte der anfangs verworfene Anker von 10% die schlussendliche Entscheidung bezüglich der Gehaltserhöhung. Diese Effekte sind so robust, dass sie auch dann funktionieren, wenn alle Beteiligten darüber aufgeklärt sind. Für die Praxis Ende. Weiterführende Überlegungen. Nicht umsonst erinnert die Ankerheuristik an frühe Studien in der Psychophysik. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erforschten Psychologen, wie Menschen physische Attribute wie Temperatur oder Gewicht schätzten. Dabei stießen sie auf sogenannte Serieneffekte. Ein Gewicht wurde beispielsweise als leichter eingeschätzt, wenn zuvor ein besonders schweres Gewicht beurteilt wurde. Die Einschätzung zweier Gewichte erfolgte nicht unabhängig voneinander, sondern das zuerst Beurteilte diente als Anhaltspunkt, in Klammern Anker, für die nachfolgende Bewertung. Es wurde dabei auch erforscht, unter welchen Bedingungen die Schätzungen zu Assimilations- oder Kontrasteffekten führen, also wann sich die zweite Bewertung an die erste angleicht und wann sie sich eher von dieser abhebt, um den Unterschied zu verdeutlichen. Auf sozialer Ebene, also bei sozialen Vergleichen, konnten hierbei verschiedene Moderatoren ausgemacht werden, wie zum Beispiel Nähe oder Gruppenzugehörigkeit. Diese entscheiden darüber, ob es in einer bestimmten Situation zu Assimilationseffekten oder Kontrasteffekten kommt. Musweiler fasst in seinem Modell zur, in Anführungszeichen, selektiven Zugänglichkeit zusammen, dass Kontraste vor allem dann auftreten, wenn man sich von der Vergleichsperson anhand bestimmter, offensichtlicher Kriterien unterscheidet, Klammern zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, Studienfachwahl, während Assimilationseffekte vorwiegend auftreten, wenn Ähnlichkeiten zu anderen Personen bestehen, in Klammern gleicher Freundeskreis, gleicher Geburtsort. Abschnitt 3.2.2 Verfügbarkeitsheuristik, in Klammern Availability. Bei der Ankerheuristik spielt das Gedächtnis oft eine entscheidende Rolle, in Klammern wann war die Schlacht von Waterloo, anhand der ich das Todesdatum Napoleons bestimmen kann. Eine weitere Heuristik ist noch unmittelbarer gedächtnisabhängig. Wenn Menschen beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Ereignisse schätzen sollen, orientieren sie sich häufig daran, wie leicht sie einschlägige Informationen aus ihrem Gedächtnis abrufen können. Sie versuchen anzugeben, wie häufig ihnen ein derartiges Ereignis bereits begegnet ist, um daraus dann seine generelle Wahrscheinlichkeit einzuschätzen. Als Ergebnis dieser Heuristik zeigt sich, dass Menschen die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse umso höher einschätzen, je mehr relevante Informationen sie dazu in ihrem Gedächtnis haben und je leichter es ihnen fällt, diese in ihrem Gedächtnis zu aktivieren. Der schnelle und einfache Zugriff auf diese Gedächtnisinhalte ist auch als Verfügbarkeitsheuristik bekannt. Definition: Unter der Verfügbarkeitsheuristik versteht man die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen sowie deren räumlich-zeitliche Integration und Extrapolation. Je leichter es mir fällt, Informationen zu einer bestimmten Hypothese, in Klammern zum Beispiel aus dem Gedächtnis, abzurufen, desto wahrscheinlicher schätze ich auch die Richtigkeit der entsprechenden Hypothese ein. Definition Ende. Normalerweise läuft das sehr gut, um mit Udo Lindenberg zu sprechen, aber manchmal gibt es auch eine Pleite, in Klammern leider nur ein Vakuum aus dem Album Ball pompös. Wie funktioniert die Verfügbarkeitsheuristik und wann wird sie verwendet? Sehr verallgemeinert kann man erwarten, dass diejenigen Ereignisse oder Dinge, die häufig auftreten, auch häufiger im Gedächtnis haften bleiben. Aus eigener Erfahrung weiß zum Beispiel jede autofahrende Person, dass ein Mercedes häufiger auf den Straßen zu sehen ist als ein Maserati. Doch die Frage ist, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein bestimmtes Ereignis bzw. eine Eigenschaft der Außenwelt zu einem, in Anführungszeichen, Eintrag in unserem Gedächtnis führt. Hier spielen vermittelnde Prozesse eine wichtige Rolle. Wenn diese einseitig sind, so ist der Gedächtnisinhalt eine Verzerrung der Wirklichkeit. Denken wir einmal an die relative Wahrscheinlichkeit von Todesursachen. Die Eindrücke, die sich hierbei im Gedächtnis speichern, kommen teilweise aus der traurigen Erfahrung im persönlichen Umfeld, vor allem aber auch aus indirekten Erfahrungen, die durch die Medien vermittelt werden. Die Medien neigen aus offensichtlichen Gründen zur Darstellung dramatischer Ereignisse. So wird eher von Mord und Totschlag berichtet als von Magenkrebs. Obwohl das Risiko, an Magenkrebs zu sterben, etwa 10-mal so groß ist, als ermordet zu werden, schätzen die meisten Menschen beide Risiken etwa gleich ein. Die Einschätzungen können sich aber auch umkehren, sodass ein objektiv niedrigeres Risiko für das höhere gehalten wird. In den Vereinigten Staaten glauben beispielsweise die meisten Menschen irrtümlicherweise, dass sie eher durch Mord, in Klammern beziehungsweise Totschlag, Homicide, umkommen könnten, als durch Suizid. Derartige Fehler treten zwangsläufig auf, da die Korrelation zwischen tatsächlichen und geschätzten Häufigkeiten nicht perfekt sein kann. Des Weiteren ist es so, dass sehr hohe tatsächliche Häufigkeiten unterschätzt, wohingegen sehr niedrige Häufigkeiten überschätzt werden. Solche asymmetrischen Fehlschätzungen sind ein Zeichen des allgemeinen Regressionseffektes, also der Tendenz, dass sich extreme Werte bei mehrfacher Testung zur Mitte hin verändern. Im Falle der Todesursachen wird der, in Klammern tatsächlich sehr häufige, Tod durch einen Schlaganfall unterschätzt, während der, in Klammern sehr seltene, Tod durch eine Fleischvergiftung überschätzt wird. In Klammern zusammenfassend siehe Strack und Deutsch 2002. Wichtige experimentelle Befunde zur Verfügbarkeitsheuristik wurden von Schwarz et al. Im Jahre 1991 vorgelegt. Studie. Experiment zur Verfügbarkeitsheuristik. Barz et al. Ließen ihre Versuchspersonen entweder 6 oder 12 Episoden erinnern und aufschreiben, in denen sie selbstbewusstes Verhalten gezeigt haben. Personen, die 12 Episoden erinnern sollten, nahmen sich im Anschluss weniger selbstbewusst wahr als Personen, die lediglich 6 Episoden erinnern sollten. Wie lässt sich dieser Befund erklären? Es ist so, dass es Personen leicht fällt, sich an 6 derartige Begebenheiten zu erinnern. Aus dieser Leichtigkeit des Gedächtnisabrufs schließen sie, dass sie auch tatsächlich selbstbewusste Menschen seien. Im Vergleich dazu ist es wesentlich schwieriger, 12 Episoden selbstbewussten Verhaltens zu erinnern. Den meisten Versuchspersonen gelang dies nicht und sie nahmen sich als Folge auch als weniger selbstbewusst wahr. Studie Ende. Dieser Befund ist aus 2 Gründen besonders interessant. Erstens zeigt sich, dass die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit erstaunlich flexibel sein kann, wenn man bedenkt, dass Eigenschaftszuschreibungen nicht nur von erinnerten Verhaltensepisoden abhängen, sondern auch von direkt gespeichertem Wissen über eigene Eigenschaften. Zweitens trennt dieses Experiment die Leichtigkeit des Erinnerns von der Menge des Erinnerten. Wenn die Versuchsteilnehmer nämlich nur nach der Menge geurteilt hätten, dann hätten sich diejenigen, die 12 Episoden abriefen, für selbstbewusster halten müssen als diejenigen, die nur 6 Ereignisse abriefen. Das experimentelle Ergebnis verdeutlicht also die Wichtigkeit der wahrgenommenen Leichtigkeit des Abrufs a fortiori. Abschnitt 3.2.3. Repräsentativitätsheuristik. Die dritte von Tversky und Kahnemann im Jahr 1974 eingeführte Heuristik ist die der Repräsentativität. Diese Heuristik beruht auf Wahrnehmung und Vergleich, in Klammern, womit auch wieder das Gedächtnis mit einbezogen ist. Die Grundidee ist, dass Menschen beim Urteilen stark von wahrgenommenen Ähnlichkeiten beeinflusst werden. In der englischen Sprache bringt dies ein geflügeltes Wort folgendermaßen auf den Punkt: If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck. Dieser Duck-Test, der dem Dichter James Whitcomb Riley zugeschrieben wird, besagt, dass ein Objekt, in Klammern oder Tier oder Mensch, einer Kategorie zugeschrieben werden kann, wenn es die Merkmale aufweist, die typisch für diese Kategorie sind. Definition: Die Repräsentativitätsheuristik besagt, dass menschliches Urteilen und Entscheiden von wahrgenommenen Ähnlichkeiten beeinflusst werden kann. So kann ein Objekt einer Kategorie zugeschrieben werden, wenn es Merkmale aufweist, die typisch für diese Kategorie sind. Definition Ende. Auch bei dieser heuristischen Methode gehen Tversky und Kahnemann davon aus, dass sie meistens gut funktioniert. Doch wann versagt sie dennoch bzw. gibt es eine in Anführungszeichen Pleite? Hierzu ist zu erwähnen, dass die Heuristik eine subtile Asymmetrie in sich trägt. Zwar ist es auf der einen Seite logisch, dass ein Objekt O im Vergleich zu einem anderen Objekt P mit größerer Wahrscheinlichkeit der Kategorie K angehört, wenn es dieser Kategorie ähnlicher sieht. Andererseits ist es jedoch nicht logisch, dass dieses Objekt O mit größerer Wahrscheinlichkeit der Kategorie K als einer anderen Kategorie L angehört, wenn Kategorie L sehr viel größer ist als Kategorie K. Hier wäre ja die grundlegende Wahrscheinlichkeit, in Klammern Base Rate, dass ein beliebiges Objekt in Kategorie L ist, in Klammern unabhängig von Ähnlichkeitseffekten, wesentlich höher. In diesem Fall verlassen sich also die urteilenden Personen zu stark auf den Duck-Test, also auf die wahrgenommene Ähnlichkeit. Die Vernachlässigung der Kategorien Größe, in Klammern Base Rate Neglect, stellt den bekanntesten Effekt der Repräsentativitätsheuristik dar. Hasty und Dawes legten im Jahre 2010 in diesem Zusammenhang ein treffendes Beispiel vor. Studie: Experiment zur Repräsentativitätsheuristik. Hasty und Dawes legten ihren Versuchspersonen zunächst folgende Personenbeschreibung vor. Penelope ist eine Studentin, die von ihren Freunden als etwas unpraktisch, emotional und sensibel beschrieben wird. Sie gewann einen Preis für ihre Kalligrafie. Als ihr Freund Geburtstag hatte, schrieb sie ihm ein Sonett als Geschenk. Dem Probanden wurde nun die Frage gestellt, ob Penelope eine Studentin der Psychologie oder der Kunstgeschichte sei. Die Repräsentativitätsheuristik spricht für das Fach Kunstgeschichte, da die Kunst der Kalligrafie sowie das Schreiben eines Sonetts eher damit Ähnlichkeit haben. Allerdings gibt es sehr viel mehr Psychologiestudentinnen als Studentinnen der Kunstgeschichte, sodass das statistische Element der Kategoriengröße eher eine Zuteilung in Psychologie vorsehen würde. Der Algorithmus, der zur optimalen Kategorisierung führt, kombiniert in diesem Fall das Ähnlichkeitsurteil mit der Differenz in der Kategoriengröße. Im naiven Urteil wird Letzteres vernachlässigt. Studie Ende. Die Integration von Fallinformationen in Klammern Ähnlichkeit und statistischer Kategorieninformationen erfordert Arbeit und Wissen. So müssen beispielsweise Mediziner lernen, Krankheiten nicht nur im Hinblick auf die Symptome, in Klammern Ähnlichkeitskriterium, zu beurteilen, sondern auch im Hinblick darauf, wie hoch die Auftretenswahrscheinlichkeit für eine bestimmte Krankheit grundsätzlich ist. Nicht jeder Bauchschmerz bedeutet Magenkrebs, obwohl Magenkrebs auch Bauchschmerzen verursacht. In Klammern siehe hierzu Abbildung 3.2 im gedruckten Buch. Zur Wahrscheinlichkeit von Zufallsereignissen. Eine weitere interessante Eigenschaft der Repräsentativitätsheuristik ist ihr Einfluss auf das Verständnis oder eher Missverständnis von zufälligen Ereignissen. Das klassische Beispiel eines Zufallsereignisses ist der Wurf einer Münze. Ist die Münze fair, so ist sowohl die Wahrscheinlichkeit von Kopf in Klammern K als auch die Wahrscheinlichkeit von Zahl in Klammern Z jeweils P gleich Punkt 5. Dies gilt für jeden Wurf, denn die Münze hat weder ein Gedächtnis, noch ist sie motiviert, die Ergebnisse vergangener Würfe zu wiederholen oder durch ein gegenteiliges Ergebnis in Anführungszeichen auszugleichen. Nehmen wir als Beispiel die folgende Ergebnisreihe von 7 Würfen. Reihe A, K, Z, 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 K, K, K. Reihe B, K, Z, Z, K, Z, K, K. Beide Reihen sind repräsentativ für eine Zufallsserie, da beide 3 Ereignisse eines Typs haben, in Klammern Z, und 4 des anderen Typs, in Klammern K. Das kommt der erwarteten Gleichverteilung so nahe, wie es geht bei einer ungeraden Zahl von Würfen. In der Tat ist die Wahrscheinlichkeit jeder spezifischen Serie genau dieselbe, nämlich P hoch N, wobei N die Zahl der Würfe ist. In Klammern hier P hoch N gleich 0,5 hoch 7 gleich 0,00781125. Dennoch sieht Reihe B zufälliger aus als Reihe A. Reihe A sieht zu regelmäßig aus, da sie größtenteils aus 2 Blöcken besteht, in Klammern 3 mal Z gefolgt von 3 mal K. Wenn derartige Blöcke auftreten und damit die Repräsentativität der Serie für den Zufall verringern, erwarten viele Menschen, dass das nächste Ereignis die Repräsentativität der Serie wieder erhöhen müsste. Für Serie A würden viele nun erwarten, dass der nächste Wurf eine Zahl ergeben würde, mit einer Wahrscheinlichkeit, die 0,5 überschreitet. Diese Erwartung ist allerdings ein Fehlschlag im statistischen Denken, der so manche Spieler zu übertriebenem Optimismus verleitet, was zu längerem Spielen führt, was wiederum im Schnitt zu höheren Verlusten führt. Der gleiche Irrtum taucht auch in der Familienplanung auf. Hasty und Dawes erzählen die Geschichte einer Mutter, deren Arzt ihr versicherte, dass nach 8 Mädchen das nächste Kind ein Junge sein müsse. Das Gesetz des Mittelwertes verlange es. Die Idee, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zufallsereignisses vom Ausgang vorauslaufender Zufallsereignisse abhängt, ist absurd, denn sie impliziert die Idee, dass der Zufall gar keine Rolle spielt. Somit verletzt des Spielers Irrtum, in Klammern Gambler's Fallacy, eine strikte Definition der Rationalität. Nach dieser Definition müssen rationale Urteile widerspruchsfrei sein. Erinnern Sie sich, dass der Spielerirrtum etwas Animistisches hat. Eine Person, die nach 6-mal Kopf nun Zahl erwartet, unterstellt implizit, dass die Münze willens und in der Lage ist, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren. Es folgt, dass diese psychologischen Eigenschaften an die Münze gebunden sind, die im Spiel ist und dass sie über die Zeit hinweg nachlassen, wie beim Menschen auch. Tatsächlich konnten Gold und Hester zeigen, dass der Spielerirrtum schwindet, wenn die Münze gegen ein neues Stück eingetauscht wird oder einfach nur lange bis zum nächsten Wurf gelagert wird. Es ist interessant. Der Spielerirrtum ist also nicht nur irrational, sondern er bringt auch magisches Denken ins Spiel. Beispiel: Hot Hand Illusion. Eigener Erfolg oder nur Zufall? Ein scheinbar gegenteiliger Irrtum tritt auf, wenn eine Reihe von Zufallsereignissen menschlichem Können zugeschrieben werden. Das Paradebeispiel ist die sogenannte Hot Hand im Basketball. Gute Spieler können mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,7 treffen. Wenn ansonsten nur der Zufall am Werk ist, das heißt, wenn jeder neue Wurf eine Erfolgswahrscheinlichkeit von Punkt 0,7 hat, egal was vorher geschah, dann haben Erfolgsserien die Wahrscheinlichkeit von 0,7 hoch n, wobei n die Länge der Serie repräsentiert. Für Serien der Länge 2 bis 6 erhalten wir folgende Werte: 0,49, 0,343, 0,240, 0,168 und 0,118. Nehmen wir also 100 mal zufällig eine Kette von 6 Würfen, so werden vermutlich 10 davon eine ungebrochene Erfolgsserie darstellen. Gilovic, Vallone und Tversky untersuchten im Jahr 1985 Daten der US-amerikanischen National Basketball League nach diesen Gesichtspunkten und fanden, dass die Wahrscheinlichkeit derartiger Erfolgsserien hinreichend mit dem Zufallsmodell zu erklären war. Beide sind gleich wahrscheinlich. Beispiel Ende. Die Arbeit von Gilovich et al. Ist aus drei Gründen psychologisch interessant. Erstens, das heuristische Denken mit Hilfe der Repräsentativität kann gegensätzliche Erwartungen schöpfen, je nachdem, ob der menschliche Beobachter von der Annahme des Zufalls ausgeht, in Klammern der Glücksspieler, oder der Annahme von Motivation und Talent, in Klammern der Basketballspieler. Zweitens, die Hot Hand Illusion ist nicht nur tief im Wahrnehmungsprozess verankert, sie weckt auch starke Gefühle. Gilovichs Arbeit wurde von Sportlern und anderen selbsternannten Experten mit Vehemenz zerrissen. Drittens, das Phänomen der Hot Hand, in Klammern das heißt der fälschlichen Überzeugung, dass dergleichen existiert, wird dadurch dokumentiert, dass eine Null- oder Zufallshypothese korrekt ist. Dies kommt einer radikalen Umkehrung der gängigen Epistemologie in der Psychologie gleich. Abschnitt 3.2.4 Pseudodiagnostizität. Personen fällt es oft schwer, im Lichte bestimmter Tatsachen auch die potenzielle Validität, in Klammern Auftretenswahrscheinlichkeit von Alternativhypothesen zu berücksichtigen. Bestimmte Evidenzen werden dann als Beweis dafür genommen, dass eine bestimmte Annahme bzw. Hypothese zutrifft. Dabei wird häufig nicht berücksichtigt, dass diese auch auftreten könnte, ohne dass die Hypothese tatsächlich zutrifft. Es wird also die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Ereignisse im Falle der Validität einer Alternativhypothese außer Acht gelassen. Dies kann zu schwerwiegenden Entscheidungsfehlern führen, wie das folgende Beispiel des Challenger-Absturzes 1986 zeigen soll. Nach dem schweren Unglück des Challenger-Absturzes, bei dem alle 7 Personen ums Leben kamen, vermuteten Ingenieure der NASA, dass die Ursache in den möglicherweise zu kalten Temperaturen an den Dichtungsringen beim Start der Raumfähre liege. Um diese Hypothese zu überprüfen, werteten die Ingenieure alle Startprotokolle aus und suchten nach problematischen Raketenstarts, bei denen besonders kalte Temperaturen zugegen waren. Allerdings fanden die Ingenieure hier keinen systematischen Zusammenhang. Was zuvor jedoch nicht überprüft wurde, war die Alternativhypothese, nämlich die Häufigkeit extrem niedriger Temperaturen an den Dichtungsringen bei problemlosen Raketenstarts. Sobald die Ingenieure diese Alternativhypothese in ihre Analyse mit einbezogen hatten, fiel auf, dass bei problemlosen Starts systematisch höhere Temperaturen an den Dichtungsringen zu messen waren als bei problematischen Starts der Trägerrakete. Während die Ingenieure der NASA hier nicht auf das Problem der sogenannten Pseudodiagnostizität hereingefallen, hätte möglicherweise eine der größten Katastrophen der bemannten Raumfahrt verhindert werden können. Abschnitt 3.2.5 Informationale Diagnostizität, in Klammern Verwässerungseffekt. Eng verwandt mit der zuvor beschriebenen Pseudodiagnostizität sind Urteilsverzerrungen, die im Rahmen der informationalen Diagnostizität auftreten. Urteile und Entscheidungen werden durch Informationen beeinflusst, die wichtig für den Urteilsprozess sind, in Klammern diagnostische Informationen. Urteile werden aber auch durch Informationen beeinflusst, die in diesem Zusammenhang vollkommen irrelevant sind, in Klammern nicht-diagnostische Informationen. Nicht-diagnostische Informationen sind solche, die auftreten und zutreffen, und zwar sowohl unter Gültigkeit der aktuellen Hypothese als auch unter Gültigkeit einer potenziellen Alternativhypothese, in Klammern also unabhängig vom vorliegenden Entscheidungsfall. Die Güte eines Urteils steigt mit der Anzahl verfügbarer diagnostischer Informationen. Dagegen sinkt die Güte eines Urteils, je höher die Anzahl der nicht-diagnostischen Informationen ist, die einer Person während des Urteilsprozesses zur Verfügung stehen. Dieses Phänomen wird auch als Verwässerungseffekt bezeichnet. Beispiel: Verwässerungseffekt im Arbeitsleben. Die Flut nicht-diagnostischer elektronischer Informationen. Beispielsweise ist diese informationale Ursache für Urteilsverzerrungen besonders relevant im E-Mail-Verkehr in Organisationen. Es ist relativ einfach, E-Mails zu schreiben und zu verschicken. Der Umfang übermittelter elektronischer Informationen ist in den letzten Jahren daher stark angestiegen. Vor allem für Organisationen und deren Entscheidungsträger und Trägerinnen kann dies jedoch zum gravierenden Problem werden, da der Einfluss diagnostischer Informationen durch eine Vielzahl nicht-diagnostischer Informationen in Anführungszeichen verwässert wird. Es besteht also die Gefahr, dass Führungskräfte durch eine typischerweise große Zahl beigemischter, nicht-diagnostischer Informationen leichter von schlechten Ideen überzeugt werden oder aber dadurch direkt zu Fehlentscheidungen verleitet werden, was letztendlich zu erheblichen ökonomischen Schäden führen kann. Beispiel Ende. Doch nicht nur ein in Anführungszeichen zu viel an nicht diagnostischen Informationen kann zu Fehlurteilen führen. Ebenso problematisch ist es, wenn wichtige diagnostische Informationen fehlen. Beispielsweise kommt es in der Wirtschaftswelt häufig vor, dass man Entscheidungen treffen muss, ohne über alle wichtigen diagnostischen Informationen zu verfügen. So benötigen Kunden bei einer potenziellen Kaufentscheidung zwei entscheidende Informationen: Preis und Produktqualität. Nun ist es allerdings so, dass gerade bei neuen Produkten, in Klammern zum Beispiel Elektroautos, meist Informationen zur Produktqualität fehlen, in Klammern, da man noch nicht auf Langzeiterfahrungen mit dem Produkt zurückgreifen kann. In solch einer Situation greifen potenzielle Käufer häufig zu Heuristiken. Beispielsweise kann es sein, dass sie in dieser Situation den Wert der fehlenden Informationen durch einen Wert ersetzen, der aus vorhandenem, situationsrelevanten Erfahrungswissen zusammengesetzt ist. Hierzu werden Heuristiken angewandt, wie zum Beispiel die Daumenregel hoher Preis impliziert gute Qualität oder Expertenurteilen kann man vertrauen. Ebenso kann es sein, dass Personen die fehlenden entscheidungsrelevanten Informationen über verschiedene Situationen hinweg durch einen konstanten situationsunspezifischen Durchschnittswert ersetzen oder bestimmte Beurteilungsdimensionen generell abwerten. Entscheidend bei der informationalen Diagnostizität ist also die Art der Information, nämlich die Unterscheidung zwischen Informationen, die im Hinblick auf die Entscheidung hilfreich sind, und solchen, die diesbezüglich völlig irrelevant sind. Das Ungleichgewicht zwischen beiden Arten sorgt hier für Urteilsverzerrungen. Im Gegensatz dazu kommt es bei der Pseudodiagnostizität deshalb zu Fehlentscheidungen, weil Alternativerklärungen nicht berücksichtigt werden. Nicht das Hinzuziehen unwichtiger Informationen verursacht also den Effekt, sondern das Nichtbeachten weiterer wichtiger Informationen, die die Wahrscheinlichkeit für die ursprüngliche Annahme senken. Abschnitt 3.2.6: Einfluss von Gewinn- und Verlustszenarien auf Urteils- und Entscheidungsprozesse. Die Art der Darstellung bestimmter urteilsrelevanter Informationen kann das Ergebnis von Urteils- und Entscheidungsprozessen entscheidend beeinflussen. Die Sozialpsychologie hat sich dabei besonders mit dem Einfluss von Gewinn- versus Verlustszenarios auf die Risikobereitschaft von Personen bei Entscheidungsprozessen beschäftigt. In ihrem mittlerweile klassischen Asian Disease Paradigma fanden Tversky und Kahneman heraus, dass Personen risikobereiter werden, in Klammern das heißt sich häufiger für die riskantere anstatt die sichere Alternative entschieden, wenn identische Entscheidungsalternativen in Form von Verlusten anstatt als Gewinne dargestellt werden, in Klammern Framing. Folgendes Szenario legten die Autoren ihren Versuchsteilnehmern und Teilnehmerinnen vor. Studie: Asian Disease Paradigma. In den Untersuchungen von Tversky und Kahneman, in Klammern Vergleiche 1981, sollten sich die Versuchspersonen vorstellen, es sei eine schwerwiegende, neuartige Erkrankung ausgebrochen. Es gäbe dabei zwei verschiedene medikamentöse Gegenstrategien. Bei einer Entscheidung für die erste, in Klammern die sichere Alternative, würden 200 Personen sicher und 400 Personen mit Sicherheit nicht gerettet werden. Im Gegensatz dazu würden bei der zweiten, in Klammern, der riskanten Strategie mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel alle Personen bzw. mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln kein Leben gerettet werden. Im Schnitt würden bei beiden Strategien 200 Personen gerettet werden, während 400 Personen ihr Leben verlieren würden. Man sieht, dass die sichere Alternative einen absoluten, eindeutigen Entscheidungsausgang vorgibt, wohingegen sich die nicht sichere Alternative lediglich auf Wahrscheinlichkeiten bezieht. Der statistische Erwartungswert beider Alternativen ist identisch. Dennoch kann es natürlich sein, dass bei der unsicheren Alternative alle Menschenleben verloren gehen, in Klammern auch, wenn dies weniger wahrscheinlich ist. Mit anderen Worten, bei der unsicheren Entscheidungsalternative kann alles gewonnen werden, in Klammern alle Menschenleben werden gerettet, es kann aber auch alles verloren werden, in Klammern kein Mensch überlebt. Zusätzlich variierten Tversky und Kahneman, ob die Zahl der geretteten oder die Zahl der verlorenen Menschenleben im Mittelpunkt der Falldarstellung steht, in Klammern, das heißt im übertragenen Sinne, ob das Glas als halb voll oder halb leer dargestellt wird. Genauer: In der Verlustdarstellung entschieden die Untersuchungsteilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen den Bedingungen, entweder mit Sicherheit 400 Personen oder mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln 600 Menschenleben zu verlieren. In der Gewinndarstellung entschieden sie zwischen der sicheren Rettung von 200 Menschenleben oder der Rettung aller Menschen bei einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Als zentrales Ergebnis zeigte sich, dass die von den Untersuchungsteilnehmern und Teilnehmerinnen gewählte Rettungsstrategie signifikant mit der Art der Falldarstellung variierte. Wurde bei der Falldarstellung auf die Zahl der verlorenen Menschenleben fokussiert, in Klammern Verlustframing, so wählten die Versuchsteilnehmer häufiger die risikoreichere Strategie im Vergleich zu einer Darstellung, bei der die Zahl der geretteten Menschenleben betont wurde, in Klammern Gewinnframing. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Gewinndarstellungen häufiger zur Wahl sicherer Handlungsalternativen führen, während Verlustdarstellungen häufiger die Wahl riskanter Handlungsalternativen nach sich ziehen, in Klammern bei konstant gehaltenen Entscheidungsmodalitäten. Studie Ende. Doch warum tritt dieser gravierende Unterschied zwischen Gewinn- und Verlustentscheidungen auf, obwohl sich die Endresultate nicht unterscheiden? Tversky und Kahnemann postulieren eine Asymmetrie der psychologischen Effekte von Gewinnen und Verlusten. Handlungsergebnisse werden, bezogen auf einen subjektiven neutralen Referenzpunkt, in Gewinne und Verluste eingeteilt, in Klammern Prospekttheorie. Eine S-förmige Wertefunktion bildet dabei den subjektiven Wert möglicher Handlungsergebnisse ab, in Klammern siehe hierzu Abbildung 3.3 im gedruckten Buch. Diese Kurve verläuft im Verlustbereich allerdings steiler als im Gewinnbereich. Personen verhalten sich im Verlustbereich riskanter als im Gewinnbereich, da sie sich über Verluste stärker ärgern, als sie sich über Gewinne in gleicher Höhe freuen würden. In anderen Worten, Personen freuen sich über eine konstante Zunahme im Gewinnbereich weniger, als sie sich über die gleiche Zunahme im Verlustbereich ärgern. Im Verlustbereich wird deshalb die riskante Alternative gewählt, weil diese es erlaubt, die angehäuften Verluste in Anführungszeichen mit einem Schlag wieder auszugleichen. Dabei wird leicht übersehen, dass dabei auch ein Totalverlust möglich ist. Im wirtschaftlichen Handeln kann diese unterschiedliche Wirkung von Gewinnen und Verlusten bzw. entsprechende Risikobereitschaft häufig am Aktienmarkt beobachtet werden. Wenn Personen durch riskante Investitionen finanzielle Verluste erlitten haben, werden sie häufig risikofreudiger. In Klammern, das heißt, sie investieren noch mehr Geld in riskante Geldanlagen, um diesen Verlust wieder auszugleichen. Nicht selten endet dies mit einem kompletten Verlust der Geldanlagen. Abschnitt 3.3. Motivationale Einflüsse auf Urteilsverzerrungen. Während im letzten Abschnitt vorwiegend kognitive Ursachen für Urteilsverzerrungen erläutert wurden, soll jetzt auf motivationale Ursachen eingegangen werden. Kognitive Determinanten von Urteilsverzerrungen wirken häufig, ohne dass dies die Person beabsichtigt. Derartige Urteilsverzerrungen sind daher als Nebenprodukt funktionaler kognitiver Aktivität zu sehen. Motivationale Determinanten beeinflussen das Urteilsverhalten zwar ebenfalls häufig, ohne dass dies vom Individuum selbst bemerkt wird. Trotzdem sind diese Verzerrungen aber als beabsichtigt zu betrachten. Wenn Personen beispielsweise eine starke Präferenz für eine bestimmte politische Partei haben, dann werden sie mehr oder weniger bewusst Informationen, die gegen diese Partei sprechen, abwerten und im Gegenzug Informationen aufwerten, die diese Partei unterstützen. Aus motivationaler Perspektive lässt sich also festhalten, dass Menschen dazu neigen, Ereignisse, Objekte oder Personen entsprechend ihrer Wunschvorstellungen zu beurteilen. Wünsche und Bedürfnisse entstehen vorwiegend auf Basis dispositionaler, in Klammern stabiler Persönlichkeits- oder situationaler Faktoren und können grundlegend eingeteilt werden in Verteidigungsmotive, in Klammern Defense Motivation, wie zum Beispiel Selbstwertschutz, Dissonanzreduktion, und Wahrheitsmotive, in Klammern Accuracy Motivation, wie zum Beispiel Bedürfnis nach effektiver Umwelt- und Handlungskontrolle, Erlangung einer realistischen Weltsicht. Menschen sind grundsätzlich dazu motiviert, ihren Selbstwert zu schützen oder, wenn möglich, diesen zu erhöhen. Deshalb werden beispielsweise Erfolge oft der eigenen Person zugeschrieben, in Klammern internale Attribution, während für Misserfolge meist widrige äußere Umstände verantwortlich gemacht werden, in Klammern externe Attribution. Ebenso schreiben Personen sich selbst sowie eigenen Referenzgruppen, in Klammern also Gruppen, denen man selbst angehört, überwiegend positive Eigenschaften zu, während die Selbstzuschreibung negativer Eigenschaften dagegen systematisch vermieden wird. In ähnlicher Weise verzerren Personen die Wahrnehmung ihrer eigenen Kontrollmöglichkeiten. So neigen sie dazu, in verschiedenen Situationen mehr Kontrolle wahrzunehmen, als sie tatsächlich besitzen. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass Personen Lotterielosen eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn zuschrieben, wenn sie diese Lose selbst aus einer Tombola gezogen hatten, als wenn eine andere Person oder die Versuchsleitung die Ziehung für sie übernommen hatte. Oft überschätzen Menschen auch ihre eigenen Fähigkeiten. Fragt man beispielsweise Personen, ob sie intelligenter als der Durchschnittsmensch seien, so antworten annähernd 80% mit Ja, obwohl dies rein statistisch nicht möglich ist, da ja nur 50% besser als der Durchschnitt sein können, in Klammern Above Average Effect. Des Weiteren sehen Personen auch ihre Zukunft systematisch in einem rosigen Licht. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass Raucherinnen und Raucher die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, für sich selbst nicht höher einschätzen als für Nichtrauchende. Sollten sie dieses Risiko jedoch für andere rauchende Personen einschätzen, so stuften sie die entsprechende Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, realistisch als höher ein.